SRF 2 Kultur.
Geburtstagsfeier im Saal der altehrwürdigen Basler Safransunft.
Guten Abend miteinander.
Meine Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Professor.
Welcome everybody.
Mesdames et Messieurs.
Karibuni sana.
Darf noch begrüßen meine Kollegin.
Das Schweizerische Tropen- und Public Health Institut feiert seinen 70. Geburtstag.
Bienvenue à tout le monde. Insbesondere die hochgeachteten
Mitarbeiter und Mitarbeiter.
Sehr geehrter Herr Professor Tanner, Signoris.
Vom familiären, etwas exotischen Tropeninstitut in Basel hat es sich entwickelt zu einem der weltweit sechstgrößten Mitspieler im globalen Kampf um öffentliche Gesundheit.
Wunderbar! Herzlich willkommen alle zu dieser Geburtstagsfeier
des Schweizerischen Tropen- und Public Health Instituts.
Aber vor allem wunderbar, dass
wir heute gemeinsam feiern eine 70-jährige Erfolgsgeschichte.
Dazu eine Passage von Meyer Brandli.
Und wenn man feiert, dann sitzt man nicht einfach zusammen und hat dann ein Apero, sondern man fragt sich auch, wo kommen wir her? Und wo gehen wir hin? Dass wir ein bisschen innehalten und miteinander versuchen zu sehen, wo wir sind und was eigentlich die Zukunft für uns bringen kann, auch an Herausforderungen und auch an wunderbaren Ausblicken.
Die Tropen. Wilde Tiere, fremde Menschen, unbekannte Vegetation. All das hat den Zoologen und Ethnologen Rudolf Geigi fasziniert. Und dazu Krankheiten, die so anders sind als diejenigen, die man in Europa kannte. Malaria, Schlafkrankheit, Bilharziose, Lepra, Cholera. Rudolf Geigi, Sprössling der reichen Basler Chemikantenfamilie Geigi, wollte wissen, wie Tropenkrankheiten übertragen werden und was man tun könne, um sie zu verhindern. Doch er wollte das nicht in der elterlichen Fabrik tun, sondern in Afrika, vor Ort, in Tanganyika, dem heutigen Tansania zum Beispiel, erzählt der Historiker Lukas Meyer, der über das Tropeninstitut seine Dissertation geschrieben hatte.
Das erste Mal, als er nach Tansania reiste, war 1949, dann wieder 1954 und er hat wirklich eine große Liebe für die Region entwickelt und auch das Forschungspotenzial dieser Region irgendwie gesehen. Also da gab es alle Krankheiten, die ihn interessiert haben, Malaria, die Schlafkrankheit. Es gab aber auch wirklich diese Tiere, die ihn interessiert haben, dieser Busch, das Leben, genau durch diesen Busch zu wandern, zu campieren am Abend bei einem Lagerfeuer.
Und all das war mit ein Grund, dass Rudolf Geigi 1944, als das Tropeninstitut von zwei Basler Professoren gegründet wurde, schon sehr schnell dessen Leitung übernahm und zur treibenden Kraft wurde, dieses in der Schweiz einmaligen und einzigartigen Instituts. Als eine der ersten Aktionen wurde der Tropenkurs ins Leben gerufen. Missionare erhielten Unterricht in tropischer Landwirtschaft. Nonnen sezierten unter dem Mikroskop Tsetsefliegen und tropische Würmer, Naturwissenschaftler lernten Suaheli sprechen und Ethnologinnen studierten die Systematik der Gifttiere. Der allgemeine Tropenkurs bis heute ein Bestandteil des Angebotes des Tropeninstituts. Das war das eine Standbein in Basel. Daneben ließ Rudolf Geigi im tanganikanischen Busch bei einer kleinen Kapuzinermission wenige Jahre nach der Gründung des Tropeninstituts 1944 ein Feldlabor bauen. Ifakara, legendär bis heute. Weswegen der erste Direktor des jungen Tropeninstituts immer wieder eingeladen wurde, am Radio darüber zu berichten. 1964 zum Beispiel über den Bau einer neuen Straße nach Ifakara.
Herr Professor, haben Sie eigentlich Bericht gekriegt, ob die Strasse von Dar es Salaam nach Ifakara jetzt offen ist?
Ja, jetzt ist wieder gut zum Glück, aber ich meine, die Regenzeit hat ja fast nicht aufhören wollen. Das ist also überhaupt noch nie so gewesen, seit Jahren, seit ich weiss, ist das noch nie so gewesen. Eine Regenzeit, die fast bis in Juni rein durch. Und dort ist noch etwas ganz Merkwürdiges passiert. Sie wissen, in diesem Ruhembetal hat es ja früher immer Elefanten gehabt und ich habe gemeint, die Elefanten sind jetzt durch die Bulldozer, die die Strasse machen, vertrieben worden. Nicht die Laus, da ist am oben, ist dort auf dieser Strasse in so einem Schlammbad, die Elefanten haben ja gerne Schlammbäder, ist ein riesiger Elefant abgelegen, mitten auf der Strasse und hat sich dort gewälzt und ist dann eingefusst. Und dann kam ein Holländer von der nächsten Zuckerplantage in einem Land Rover und fährt dann den Elefant an, sieht ihn, fährt da hupe. Der Elefant richtet sich langsam auf. Die beiden Neger, die er mit sich im Auto hatte, die rasen davon. Die haben gewusst, jetzt wird es gefährlich. Der Holländer hat aber keine Drogenerfahrung gehabt, ist frisch angekommen in die Zuckerplantage. Der Elefant steht auf, tut mit seinem Rüssel das Auto ein paar Mal um sich selber drüllen, hat es einfach umeinander geboxt, umeinander geschüttet und ist dann drauf herumgetrampelt. Also, das wird uns wahrscheinlich nicht passieren, denn jetzt ist wieder Trockenzeit und man kann also wieder durchkommen. Übrigens wird die neue Strasse jetzt bald fertig sein.
Ob der Holländer die Elefantenattacke überlebt hat oder nicht, war nicht Thema des Gesprächs. Wohl aber die Frage, warum Rudolf Geigy sich so stark einsetzte in Afrika.
Herr Professor, Sie sind ja an der sogenannten Entwicklungshilfe für Afrika seit längerer Zeit beteiligt. Aus welchen Gründen ist diese Hilfe so nötig?
Bekanntlich besteht heute auf der ganzen Welt bei Völkern, die zu den sogenannten Kolonialvölkern gezählt wurden, besteht nun plötzlich bei all diesen der Wunsch nach Freiheit, nach Selbstständigkeit. Und was das heißt, das kann man eigentlich erst verstehen, wenn man sie dort unten beobachtet. Sie sind in mancher Beziehung noch ungebildet, weil die Schulbildung zurückgeblieben ist oder auf einem sehr niederen Niveau steht. Sie müssen also jetzt, wenn sie sich selber verwalten und über ihr Schicksal bestimmen wollen, müssen sie einen enormen Sprung machen. Und damit sie diesen Sprung machen können, das geht noch nicht ganz aus eigener Kraft. Da wenden sie sich an andere, die den Sprung bereits kennen, und bitten sie, dass man ihnen einen Stoß gibt, einen helfenden Stoß nach vorwärts und nach aufwärts.
Die Kolonialmächte hatten bereits im 19. Jahrhundert Tropeninstitute gegründet, in London, Antwerpen, Paris zum Beispiel, denn es galt, ihre Beamten und vor allem ihre Soldaten vor Tropenkrankheiten zu schützen und, wenn nötig, zu behandeln. Die Schweiz hatte keinen Bedarf, da keine Kolonien. Erst 1944, kurz vor Kriegsende, als die Schweizer Behörden eine massive Arbeitslosigkeit befürchteten, bewilligte der Große Rat die Gründung des Schweizerischen Tropeninstituts. Als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für arbeitslose Naturwissenschaftler. Rudolf Geigy, dank seiner großbürgerlichen Herkunft, ausgestattet mit einem gut gefüllten Portemonnaie, einem beachtlichen Selbstbewusstsein und einem ausgeprägten Gespür für Netzwerke, Rudolf Geigy erkannte rasch, dass das Ende des Zweiten Weltkrieges in den tropischen Ländern das Ende des kolonialen Zeitalters einläutete. Das war die Gelegenheit für die Schweiz, erzählt Historiker Lukas Meyer.
Die Schweiz hat sich in dieser Situation eigentlich sehr gut verhalten, indem sie in die Kolonien, also in Partnerschaft mit Frankreich oder auch Großbritannien, in die Kolonien fuhr und aber immer als nicht-kolonialer Akteur sich darstellte und auch war. Und das war wirklich ein Vorteil auch für die Schweizer, sich in diesen Orten zu etablieren und dann Institutionen aufzubauen.
Auch Rudolf Geigy positionierte das Tropeninstitut in Tanganyika als nicht-koloniale Instanz und war dabei herzlich willkommen. Denn mit dem Abzug der Kolonialmächte drohten auch die Gesundheitsversorgungen zu verschwinden. Als Tanganyika 1964 unabhängig wurde, waren der erste Präsident Julius Nyerere und der Basler Rudolf Geigy gute Freunde.
Das hat natürlich auch sehr geholfen bei seinen Aktivitäten in Tansania, also dieses Netzwerkdenken und diese Freundschaft oder diese Kontakte zu den höchsten Stellen der Politik und der Wirtschaft.
Machen wir einen großen Schritt von den Anfängen des Instituts in die Gegenwart zu Marcel Tanner, dem aktuellen Direktor.
No roots, no fruits.
Ja, es gibt sie zum Glück auch, diese Schweiz. Dank Personen wie Marcel Tanner und alle anderen engagierten Mitarbeitenden des Tropeninstituts in Basel und weltweit.
Denn wir könnten nicht das sein, was wir heute sind, wenn wir unsere Wurzeln nicht respektieren würden.
Dem Swiss TPH wünsche ich in diesem Sinne weiterhin eine reichhaltige Zukunft.
Es ist einfach großartig, dass wir zusammen sind, alle eben in einem Boot sitzen.
Und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Als Marcel Danner vor 17 Jahren zum Direktor ernannt wurde, arbeiteten 80 Männer und Frauen für das Schweizerische Tropeninstitut. Heute sind es 800. Das damalige Jahresbudget von rund 10 Millionen Franken hat sich vervielfacht auf heute 72 Millionen. Marcel Danner finanziert damit unzählige Projekte, auch den Kampf gegen die Malaria in Ifakara, Tansania.
Als ich begonnen habe, hat jedes Kleinkind im Jahr 3 bis 4 Episoden von Malaria. Und viele haben nicht überlebt. Und das war im Spital das Hauptgesundheitsproblem. Wir haben durch die verschiedenen Forschungs- und Umsetzungsarbeiten haben wir jetzt erreicht, dass in diesem Kilombero-Tal, das sind nicht einfach nur ein paar Leute, das sind jetzt im Moment etwa 500.000 Leute, eine halbe Million, konnten wir mit den Interventionen und der guten Forschung zeigen, dass wir die Kindersterblichkeit um 30% senken kann.
In Sachen Malaria-Prophylaxe sind die Basler weltweit an der Spitze. Dabei hat nicht ein Medikament die Malaria wie durch einen Zauberschlag zum Verschwinden gebracht, sondern es waren vor allem 3 kombinierte Maßnahmen. Die Intensivierung der Forschung, die Entwicklung insektizidbehandelter Mückennetze und der gezielte Ausbau eines medizinischen Systems, dank dem infizierte Menschen möglichst rasch Hilfe erhalten. Und als Viertes, so Marcel Tanner, sei es wichtig, laut und deutlich immer wieder über diese Erfolge zu sprechen, vor allem in den betroffenen Gebieten. Damit die Menschen dort sehen und verstehen, dass Malaria oder auch Epilepsie bekämpfbare Krankheiten sind und keine Schicksalsschläge oder Strafen, herbeigeführt durch mystische Nachtfalter.
Was der Fall war, es war ein DGDG, Epilepsie oder schwere Malaria, wurde verursacht, dass ein großer Nachtfalter über das Kinderbett fliegt, oder nachts. Oder? Und wir haben zum Beispiel mit traditionellen Heilern auch erreicht, dass der Heiler zerebrale Malaria nicht mehr als Epilepsie behandelt, weil die Menschen gehen wegen Epilepsie zum Heiler. Aber sie wurden skeptisch, weil die Kinder gestorben sind. Und mit einem Miteinanderwirken konnte man auch reduzieren, dass eben die Kinder starben. Der traditionelle Heiler war populärer. Er verlor keine Menschen. Und wir konnten in dem Sinne helfen, dass er diese Diagnose besser stellen kann.
Die Malaria war schon eines der großen Gesundheitsprobleme, als Rudolf Geigi in Basel startete. In der Fabrik seines Vaters wurde zwar 1939 das DDT entdeckt und es wurde auch großflächig bereits angewendet. Im Zweiten Weltkrieg spritzten beispielsweise die Amerikaner das Gift ihren Soldaten unter die Kleider, um sie von Läusen und anderem Ungeziefer zu befreien. DDT galt damals als das Wundermittel gegen jegliches Ungeziefer und dazu gehörten auch die malariaübertragenden Mücken. Wie aber die Malariaerreger in die Mücken und von dort in den Menschen kamen und wie man Menschen, wenn einmal gestochen, behandeln sollte, das waren trotz DDT immer noch ungeklärte Fragen. Weswegen Rudolf Geigi seine jungen Doktoranden immer wieder auf Malariaforschung ansetzte. Zum Beispiel den Zoologen Thierry Freivogel, der heute noch mit viel Schalk und Genuss von den abenteuerlichen Hypothesen erzählt, die sein Chef ihm vorlegte.
Gehen Sie der Frage nach, weshalb die Malaria besser überwunden wird, wenn man Malaria-Patienten, die im Tiefland, im afrikanischen Tiefland infiziert worden sind, in die Höhe bringt. Der Geige kam auf die Idee, man könnte anhand der Hühnermalaria und Tiefdruckkammern nachprüfen, ob vielleicht die Verringerung des Luftdrucks zur Folge hätte, dass mehr Blutfarbstoff gebildet würde und dass das den Verlauf der Malaria-Infektion beeinflussen würde. Das war eine sehr interessante Idee und war insofern abstrus, als man dafür eine spezielle Unterdruckkammer bauen lassen musste, in der man den Luftdruck herabsetzen konnte, analog zum Luftdruck, wie er auf dem Jungfraujoch herrscht.
Also infizierte Thierry Freivogel eine Gruppe junger Hühnchen mit Hühnermalaria und teilte sie in drei Gruppen auf.
Die eine Gruppe befand sich in Basel im gewöhnlichen Stall unter den damals normalen Bedingungen. Die zweite Gruppe befand sich in Basel in der Unterdruckkammer. Und die dritte Gruppe brachte ich auf das Jungfraujoch, in das dort existierende wissenschaftliche Laboratorium. Ich ging zweimal für mehrere Wochen aufs Jungfraujoch im Sommer. Da konnte ich sogar über den Mittag Ski fahren. Und später ein zweites Mal, mehr im Winter, da wurde die Berner Oberlandbahn von einer Lawine aus den Gleisen geschüttet. Und ich musste also die Hühnchen vorübergehend bei einem freundlichen Bauern zwischenlagern, bis ich sie etwas später dann doch noch aufs Jungfraujoch hinaufbringen konnte. Kurzum, das Resultat war insofern klar, als zwar auch in der Unterdruckkammer in Basel die Anzahl der roten Blutkörperchen und die Quantität des roten Blutfarbstoffs ganz klar zunahmen, ähnlich wie das auf dem Jungfraujoch auch der Fall war, aber die Malaria verlief in der Unterdruckkammer in Basel genauso fulminant wie auf dem Jungfraujoch.
Und damit war diese Hypothese von Rudolf Geigy vom Tisch. Doch es folgten noch zahlreiche andere. Zum Beispiel stand auch das afrikanische Rückfallfieber auf dem Forschungsplan von Rudolf Geigy. Und dessen Erreger vermutete er im Gehirn der afrikanischen Warzenschweine. Rudolf Geigy erhielt vom Präsidenten Julius Nyerere die Erlaubnis, 25 dieser Tiere zu Forschungszwecken zu schießen. Er brauchte aber auch noch lebende Warzenschweine und so bat Rudolf Geigy seinen jungen Zoologen Thierry Freivogel, in einer Höhle unter einem Termitenhügel nach jungen Warzenschweinen zu suchen. Dort verbrachten die nachtaktiven Tiere ihre Tage.
Worauf ich mein Bere-Basque tief auf den Kopf zog, mit ausgestreckten Armen und einer Taschenlampe in der Hand, mich da schlangenartig in das Loch hinein schlich. Ich sah grau, nur grau, spürte aber dann plötzlich ganz vorne links mit der linken Hand, dass es da um eine Kurve ginge. Ich zog mich etwas weiter vor und sah im Licht der Taschenlampe, dass sich etwas Kleines, Graues bewegte und offenbar atmete. Worauf natürlich ich hinaufrief, sie sind da, und mich erfreulicherweise wieder herausziehen ließ. Meine Kappe war vollkommen bedeckt mit Zecken. Nicht den Hartzecken, die wir bei uns haben, sondern die sogenannten weichen Zecken, Argasiden, die offenbar auch in dieser Höhle leben und von den Warzenschweinen normalerweise leben und aber offenbar Hunger hatten. Kurzum, wir haben dann in dreistündiger Arbeit diesen Termitenbau aufgegraben, haben drei junge Warzenschweinchen effektiv fangen können und konnten sie dann in die Schweiz bringen.
Auch diese Hypothese übrigens erwies sich als falsch. Die Gehirne der Warzenschweine hatten nichts zu tun mit dem Rückfallfieber. Doch sie brachten dem ersten Direktor des Tropeninstituts den Titel Mr. Warzenschwein ein. Liebevoll verliehen von den afrikanischen Partnern in Tanganyika, die sich zuweilen etwas gewundert haben dürften über die seltsamen Grundlagenforschungen der Weißen. Thierry Freivogel hat viele Jahre in Ifakara geforscht und gelebt und sich dabei einen speziellen Ruf erworben durch seinen furchtlosen Umgang mit giftigsten Schlangen. Ja, die Schlangen, schmunzelt Thierry Freivogel heute noch. Seine Lieblingstiere, zusammen mit den Parasiten. Faszinierende Wesen, je länger man sich mit ihnen beschäftigt.
Nehmen Sie jetzt das Beispiel der Malaria. Die Malaria-Parasiten, die im menschlichen Blut zirkulieren, die den Menschen krank machen, die werden ja von Stechmücken aufgenommen, anlässlich der Blutmahlzeit, die Stechmücken aufnehmen. und müssen ja dann in diesem Mittel da an der Stechmücke müssen sie ja irgendwie überleben. Die Stechmücke verdaut ja das Blut. Und wenn die Malaria-Parasiten nicht wüssten, in Anführungszeichen, was sie jetzt tun müssen, würden sie ja mit dem Blut auch mit verdaut. Also diese Malaria-Parasiten müssen sich aus der Füllung, der Blutfüllung herausbewegen, müssen durch die Zellen der Darmwand hindurch bis auf die Außenseite des Darmes und sich dort dann festsetzen. Dort machen sie eine weitere Teilung durch und wenn diese Teilung dann abgeschlossen ist, gelangen die Sporozoiten, die Sichelkeime, gelangen dann in die Speicheldrüse der Stechmücken. Auf welchem Weg, wissen wir heute noch nicht. Sie gelangen in die Speicheldrüsen der Stechmücken. Und wenn die Stechmücke das nächste Mal bei einem anderen Menschen eine Blutmahlzeit aufnimmt, injiziert sie ja Speichel und damit auch die Sichelkeime der Malaria-Parasiten, die sich dann wieder auf besondere Art und Weise im Menschen weiterentwickeln können. Wieso sind diese Malaria-Parasiten, diese einzelligen Tierchen, wieso sind die in der Lage, aus dem Blut, das die Mücke aufgenommen hat, in einer sinnvollen Art und Weise auszuwandern und sich für die weitere Entwicklung auf der Außenseite des Darmes festzumachen? Und wie überleben sie die Wirkung des Speichels? Das sind doch faszinierende, grundlegende Fragen, die an das große Rätsel des Lebens herangehen.
Das große Rätsel des Lebens, das der Zoologe Freivogel nicht erklären kann und auch nicht will.
Man kann es Geheimnis nennen, man kann es Rätsel nennen, man kann es Geschenk Gottes nennen, man kann sagen, was man will. Spielt alles gar keine Rolle. Wir nennen uns Biologen, aber kein Biologe ist in der Lage, den Ausdruck Leben zu definieren. Der Biologe kann relativ viel zu den Lebensprozessen aussagen, aber er kann nicht sagen, was Leben eigentlich ist.
Forschen, lehren, umsetzen.
Es ist ein großer Verdienst des Trägers, dass er konsequent am Konzept eines unabhängigen SwissDPH festgehalten hat.
Es gelang Rudolf Gegi, diesen Geist auf sein Team junger Forscherinnen und Forscher und auf die Studierenden zu übertragen.
Und so einen Freiraum, für dessen keineswegs im Voraus eingeplante Entfaltung geschaffen hat.
1972 übernahm Thierry Freivogel von Rudolf Geigy die Führung des Tropeninstituts. Weitaus weniger paternalistisch als sein Vorgänger führte Freivogel aus Afrika das Prinzip des Ältestenrates ein und setzte einen solchen als eine Art Co-Leitung in Basel ein. Forschungspolitisch jedoch blieb er den Ideen seines Vorgängers und Mentors treu. Er ließ seine Leute breit und sehr offen forschen. Allerdings hatte er, im Gegensatz zu Geigy, dabei sehr viel stärker mit finanziellen Problemen zu kämpfen, erzählt der Historiker Lukas Meyer.
Weil die 70er Jahre, das war ein sehr schwieriges Umfeld, vor allem finanzpolitischer Art. Die Entwicklungshilfe, die war zwar immer noch recht en vogue, aber man war nicht mehr bereit, sehr viele Gelder zur Verfügung zu stellen. Und man hat sich auch immer gefragt, was möchte diese Forschung, also was bringt das der Schweiz, was bringt das Ländern wie Tansania oder der Gotiwar in Westafrika. Und Freivogel hat eigentlich vehement diese Vielfalt der Forschung von der Toxinologie über die Laborforschung eigentlich verteidigt und sich auch gegen Sparmaßnahmen erfolgreich gewehrt.
Freivogel hat wie Geigy stark auf Grundlagenforschung und Lehre gesetzt und auf Netzwerke. Diese hat Freivogel erweitert Richtung Osten.
Und hier hat Freivogel sehr stark auch mit Tropeninstituten in der ehemaligen Sowjetunion zusammengearbeitet. Und das war auch wichtig als Beitrag auch ja, zur Überwindung von ideologischen Grenzen auch. Also dass man auch auf andere Stimmen hört und mit Leuten kollaboriert, die eigentlich in der Schweiz mehr oder weniger Personen non grate, oder wie man das auf Neudeutsch sagt, waren.
Thierry Freivogel, der in Ifakara das Labor ganz handfest mit aufgebaut, darin jahrelang Grundlagenforschung betrieben und später zusammen mit seiner Frau eine Ausbildungsstätte für Barfußdoktoren geleitet hatte. Wenn er von partnerschaftlicher Zusammenarbeit redet, sind das keine Floskeln. Und er hat deshalb, als er die Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern gegründet hatte, ihr auch gleich 11 ausformulierte Prinzipien mit auf den Weg gegeben, erzählt Lukas Meyer.
Das bedeutet halt nicht, dass man mit einem Vorschlag oder mit einem Projekt in den Süden fährt und sagt, hallo, hier sind wir, wir würden gerne das machen, seid ihr bereit? Sondern dass man wirklich auf die Prioritäten dieser Länder hört und auch gemeinsam Projekte entwickelt und diese dann durchführt und die Resultate dann auch wieder teilt. Also Freivogel war sehr, sehr stark in dieser Richtung auch involviert und hat das vorangetrieben. Und von dem lebt das Institut eigentlich heute noch.
Weltweit wird vor allem an den drei großen tropischen Böden der Malaria, der Tuberkulose und HIV geforscht, weil das finanzielle Potenzial dieser drei Krankheiten gigantisch ist. Im Gegensatz zu den unzähligen anderen tropischen Krankheiten, die zwar zusammengezählt mehr Leid und Tod verursachen, aber wesentlich weniger lukrativ sind. Genau deswegen schenkt das Tropeninstitut bis heute seine Aufmerksamkeit auch immer wieder diesen Krankheiten, den sogenannten Neglected Diseases. Ein typisches Beispiel für die Arbeit mit sogenannten Neglected Diseases ist die Tollwut-Impfkampagne im Tschad. Dort ist das Tropeninstitut seit 1984 tätig. Es ist auch geblieben, als die Lage politisch immer schwieriger wurde und die ausländischen Partner, auch die schweizerische DEZA, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, den Tschad verlassen haben. Das schaffte Vertrauen und so wurde Jakob Zinstag, Tierarzt und Epidemiologe, eines Tages von der tschadischen Regierung angefragt, ob er sich um das Problem der Tollwut in der Hauptstadt kümmern könne. Dort werden schätzungsweise 100 bis 200 Menschen jährlich von freilaufenden, tollwütigen Hunden gebissen.
Das Besondere ist, bei der Tollwut nach einem Hundebiss kann man sich immer noch impfen. Und dadurch kann man die klinische Krankheit verhindern. Hingegen, wenn die Krankheit einmal klinisch ausgebrochen ist, dann ist sie praktisch unheilbar.
Unheilbar und tödlich. So starben ungefähr 10% der gebissenen Menschen, also 10 bis 20 Personen pro Jahr, was angesichts der übrigen Todesfälle durch Tuberkulose oder HIV eigentlich wenig sind. Trotzdem nannte die Regierung diese Bedrohung als ein Problem, denn die tägliche Angst der Menschen vor den vielen 100 Hunden, die frei herumliefen, war groß. Jeder Hund konnte den Tod bedeuten. Die Angst war groß, doch der Tschad ist eines der ärmsten Länder der Welt. Dem Staat stehen für die Gesundheitsversorgung pro Kopf jährlich gerade mal 25 Franken zur Verfügung.
Vergleichen wir das mit 6.000 bis 7.000 Franken pro Kopf pro Jahr in der Schweiz, dann sehen wir die Relation.
Kein Wunder also, reagierte keines der betroffenen Ministerien begeistert auf die Idee, Tausende von Hunden zu impfen, mit dem wenigen Geld, das zur Verfügung stand. Allein die Frage, wie sie an all die Hunde herankommen sollten, schien ein unlösbares Problem. Also starteten Jakob Zinstag und sein Team als Versuchsballon eine kleine Impfaktion. Und sie stellten Erstaunliches fest.
Interessanterweise sind alle diese Hunde in der Straße und man denkt, das seien alle streunende Hunde ohne Besitzer. Wenn man aber dann die Leute informiert, dass eine Impfkampagne durchgeführt wird, die erst noch gratis ist, dann haben sich die Tierhalter um die Impfung gerissen. Die meisten dieser Hunde haben einen Besitzer, werden aber einfach durch den Tag auf die Straße gelassen, dass sie sich auch noch etwas Brot finden. Das war eine Fehleinschätzung, dass man dachte, die Hunde seien alle nicht zugänglich zur Impfung.
70% der Hunde wurden von den Besitzern also zur Impfung gebracht. Das Experiment der Basler war erfolgreich.
Haben Gespräche geführt mit dem Gesundheitsminister und mit dem Landwirtschaftsminister. Gesagt, ja, sie könnten die Tollwut ausrotten helfen, wenn sie mithelfen würden, die Hunde zu impfen. Und dann sagte der Gesundheitsminister, wir kümmern uns nur um die Menschen, wir kümmern uns nicht um die Hunde. Und dann haben wir mit dem Landwirtschaftsminister gesprochen und gesagt, wenn sie zusammen mit dem Gesundheitsminister arbeiten würden, damit die Hunde geimpft würden, könnte man die Tollwut ausrotten und damit Kosten sparen für die Behandlung von Menschen. Und der Landwirtschaftsminister sagte, er kümmere sich nur um die Kühe, aber nicht um die Hunde.
Geduld, warten, Geduld, weiterverhandeln im Tschad. Und in der Schweiz Partner suchen, die die Kosten für die Impfung übernehmen konnten. Erfolg hatte Jakob Zinstag bei der UBS Optimus Stiftung und beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärmedizin.
Und mit einem mathematischen Modell und einer ökonomischen Analyse konnten wir dann zeigen, dass nach 6 Jahren ist es unbedingt günstiger, sich für die Massenimpfung der Hunde einzusetzen. Dann sind die kumulierten menschlichen Gesundheitskosten der Tollwut amortisiert.
2 Jahre dauerten die Verhandlungen, bis schlussendlich die tschadischen Behörden die Logistik und die Infrastruktur übernahmen, die schweizerischen Partner die Impfstoffe und die Forschung bezahlten. 3,50 Franken pro Hund, 70.000 Franken für die ersten 20.000 Tiere, die im Jahr 2011 eine Spritze erhielten. Dasselbe nochmals ein Jahr später. 3,50 Franken für einen Hund, 70.000 Franken für 20.000 geimpfte Tiere.
Das Ziel ist, zeigen zu können, ob wir eben eine afrikanische Stadt frei bekommen von Tollwut durch die Massenimpfung der Hunde. Wenn uns das gelingen würde, was wir sehr hoffen, dann könnte dieses Modell auf andere afrikanische Städte ausgedehnt werden.
Bisher blieb die Stadt Tollwut frei und sowohl der Kongo wie auch Kamerun haben bereits Verhandlungen mit den Spezialisten aufgenommen.
Wenn Sie sich um Gesundheit kümmern, ist es nicht einfach nur, hier ist ein Dorf oder hier ist ein Stadtteil und da wollen wir sehen, dass den Leuten gut geht und dann braucht es noch ein Spital oder irgendetwas.
Meine herzlichen Glückwünsche aus Anlass des 70-Jahre-Jubiläums dieses Leuchtturms, der weit über unsere Region hinaus Ausstrahlung und Anziehungskraft entwickelt.
Nein, es braucht einen systemischen Ansatz zu verstehen, wie in dieser stets wandernden Welt sich eigentlich die Risiken ändern.
Schon bei seiner Gründung stellte Rudolf Geigi das Tropeninstitut auf 3 Beine, auf Forschung, Lehre und Dienstleistung. Sein Tropeli, wie es in Basel liebevoll genannt wurde, war ein kleines familiäres Forschungsinstitut, 20 Mitarbeitende inklusive Doktoranden. Forschung, Lehre und Dienstleistung, auch Thierry Freivogel hielt daran fest. Unter seiner Leitung waren es bereits 80 Mitarbeitende, die sich vor allem der breiten biologischen Grundlagenforschung verschrieben hatten. Ende der 80er Jahre begann der 3. Direktor, Antoine de Gremont, den Radius einzugrenzen, weil finanzielle Engpässe ein gänzlich offenes Forschen nicht mehr erlaubten, weil Reisen in die Ferne boomten und das Basel Impfzentrum mehr denn je zu tun hatte, aber auch weil sich zunehmend die Idee durchsetzte, dass Tropenkrankheiten nicht isoliert betrachtet werden dürfen, sondern Teile sind von Systemen, von Polizsystemen, Ökosystemen, Wirtschaftssystemen, Religionssystemen, Umweltsystemen. Der 3. Direktor Antoine de Gremont begann die Forschung einzugrenzen, zu bündeln und ebnete damit den Weg für Marcel Tanner, der sich immer weniger als Biologe und dafür immer mehr als Epidemiologe verstand.
Ich war eigentlich immer wieder fasziniert, wie man sich richten muss nach den lokalen Gegebenissen und nach lokalen Prioritäten. Und mein Schlüsselerlebnis ist ganz klar, als ich nach meiner Dissertation dann 1979, meine Dissertation war über Schlafkrankheit, war ein bisschen mehr Zellbiologie, neben meiner Assistenz in Immunologie bei den Wurmerkrankungen, die Möglichkeit, nach Kamerun, dann nach Liberia zu gehen. Und in Kamerun ging es eigentlich wieder darum, diagnostische Tests zu entwickeln, molekular zu arbeiten. Aber als wir in die Dörfer gingen, sah ich all die Menschen dort in Westkamerun mit ihren Gesundheitsproblemen und der Kontext der Public Health. Und da habe ich nicht einfach gesagt, ja, das ist schrecklich oder das ist schwierig, sondern ich habe gedacht, die Wissenschaft muss vermehrt in diesem Übertragungsriemen vom Entdecken und Erkennen zum Umsetzen und eben auch zum Mindern dieser Bürde in diesen Bevölkerung beitragen. Das war der Schritt 1979, dass ich dann weiter nach Afrika gegangen bin und mich eigentlich vom, wollen wir sagen, Biologen und Zellbiologen oder Immunologen oder Mikrobiologen, was immer sie dem für ein Label geben möchten, mehr zum eigentlich Epidemiologen und auch zu Public Health und den Gesundheitssystemen hingewendet haben. Und das war eigentlich das Entscheidende.
Es gehe nicht darum, ein bisschen Amöben und ein bisschen Malaria zu erforschen und dabei forschungstechnisch möglichst an der Spitze zu sein, sondern es geht darum, auch die dazugehörenden Systeme im Auge zu behalten. Wie sind die Lebensumstände von Menschen in Malaria-Gebieten? Woran glauben sie? Wie schützen sie sich und welche Hilfe akzeptieren sie überhaupt? Worauf sollten Sie, die Forscher, angesichts der knappen Finanzen am meisten Wert legen? Kommt dazu, so Marcel Danner, dass es nicht mehr reicht, sich nur um die übertragbaren Krankheiten zu kümmern. Vielmehr sind auch die zunehmend nicht übertragbaren Krankheiten ernst zu nehmen.
Diese ganzen nicht übertragbaren Erkrankungen sind extrem wichtig, weil es nicht einfach nur bei uns ist Bluthochdruck und Diabetes ein Problem, sondern wenn Sie sehen, wie sich das jetzt verändert in den rasant wachsenden urbanen, periurbanen Bereichen, das ist erschreckend. Ich war vor ein paar Tagen jetzt in Papua-Neuguinea, da kommen aus dem Hochland von Papua-Neuguinea, sind die Indikatoren bezüglich Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Diabetes genau wie in Australien. Und bei einzelnen Bevölkerungsgruppen, und das ist, muss unsere Aufmerksamkeit wecken, nicht nur wegen der individuellen Gesundheit, sondern wegen des Gesundheitssystems, das dann diese Last tragen muss.
Insgesamt nämlich nimmt in vielen Ländern die Lebenserwartung zu. Damit einhergeht eine zunehmende Alterung und das wiederum bedeutet veränderte Abhängigkeitsverhältnisse in einer Gesellschaft, in der bisher die Kinder die Alten unterstützten, ohne staatliche Hilfe.
Und dass wir eben das nicht nur einfach angehen von der dieser demografischen Verschiebung in Bezug auf Krankheit, epidemiologisch, sondern eben auch, was es für eine Gesellschaft, für ein Gesellschaftssystem, Sozialsystem, Gesundheitssystem bedeutet, wenn die Menschen altern, wenn eben Familienstrukturen zusammenbrechen und diese Verantwortung, wer für wen verantwortlich ist, eigentlich sich verändert. Und das hatten wir eigentlich dramatisch erfahren, als die AIDS-Epidemie kam. Einer der wichtigsten demografischen Faktoren war nicht einfach nur sterben, sondern dass eben diese Abhängigkeitsverhältnisse geändert haben, wenn das produktive Segment einer Bevölkerung stirbt und da die Kinder und die Alten übrig bleiben.
Neue Abhängigkeiten, neue Ansätze, neue Wege. Keine Patentrezepte, sondern Partnerschaft, Wissenstransfer, gemeinsames Lernen. Mutual Learning for Change. Dieser Begriff fällt immer wieder, sowohl im Gespräch mit Marcel Danner, wie auch in seinen öffentlichen Reden. Ein Beispiel, wie das Tropeninstitut ihn konkret umsetzt, ist der 14-wöchige Masterkurs für internationale Gesundheit. Aus aller Welt kommen Studierende nach Basel, um mehr zu erfahren über neueste Forschung, Gesundheitsmanagement, Gesundheitspolitik und dazu erhalten sie viel praktisches Wissen. Zum Beispiel über Gifttiere, Quallen, Skorpione, Insekten, Schlangen. Gerade das Thema einer 3-stündigen Lektion an einem sonnigen Nachmittag im Tropeninstitut an der Sozinstraße in Basel.
Good afternoon. Yeah, it was a long time when I started.
Der Biologe Mauro Bodio erklärt die Systematik der Gifttiere. Die zu kennen sich lohnt im Busch, denn immer noch sterben jährlich Tausende von Menschen unnötigerweise an Bissen von Schlangen.
I think pharmacologically there's no difference between poisons and venoms, but a poison you have to ingest, you have to eat it.
Je genauer man das Tier kennt, je schneller man handeln kann, desto eher kann das Gegengift gefunden und eingesetzt werden.
And venom is injected through the skin, yeah? And the poisonous animals.
Rund 20 junge Ärztinnen, Zahnärzte, Soziologen, Krankenschwestern aus aller Welt lauschen gebannt. So auch Rashmi Sharma, eine junge Ärztin aus Kathmandu, Nepal.
Well, I was looking for a course to do and then I checked on the website and I found out that this course, the Swiss Tropical Institute, has a very intense intense. In 3 months they pack in, you know, what you would learn in another institute. Maybe.
Ich habe mich für diesen Kurs in der Schweiz entschieden, weil er nur 3 Monate dauert. Das ist halb so lang wie andere ähnliche Kurse in anderen Ländern. Dafür ist er sehr intensiv.
And it's also very international. We have a lot of international students in, like, I think we have only.
Ausgewählt habe ich ihn auch, weil er sehr international besetzt ist, mit Menschen aus allen Kulturen.
Charles Otero ist ebenfalls Arzt. Wie Rashmi Sharma kommt auch er aus einem der ärmsten Länder der Welt, aus dem Südsudan. Beide hätten sich einen solchen Aufenthalt in der Schweiz nie leisten können, sondern sie haben vom Kanton Basel-Stadt ein Stipendium erhalten, nachdem das Tropeninstitut sie genauestens evaluiert hat. Was sind ihre Motive, was ihre Ausbildung und was tun sie mit dem, was sie in Basel gelernt haben? 19.000 Franken für 4 Stipendiaten und Stipendiatinnen, wenig Geld investiert mit großem Nutzen.
The first thing that I will do is to disseminate this knowledge, to transmit it to young people like me or doctors who are unable to get such an opportunity to come to such a place to learn. That's my first priority, like to teach my colleagues and peers who can also benefit from this and then use this knowledge in their fields.
Wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich als erstes mein hier in Basel erworbenes Wissen an meine Kolleginnen und Kollegen weitergeben, die eine solche Reise nicht machen können. Und dann, als zweites, es natürlich anwenden.
Yeah, I work in the city, but I also do a lot of work in the rural areas like voluntary.
Ich arbeite in der Stadt, doch ich gehe oft aufs Land, mache dort Freiwilligenarbeit. Denn im Südsudan haben wir die Devise, wenn die Leute nicht zu uns kommen, weil wir keine Straßen haben, weil der Weg zu weit oder zu gefährlich ist, dann gehen wir eben zu den Leuten.
There are various reasons that don't allow people to come to access health. Facilities like lack of transportation, poor roads, distance from the hospital. So we feel that it's also part of our duties to go to such people and like meet them.
Im Südsudan, seit 2011 erst unabhängig, haben rund 80% der Menschen keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Jede Verletzung, jeder Durchfall, jeder Mückenstich, jede Geburt kann zur tödlichen Gefahr werden. Der Krieg und die Hungersnot im Südsudan sorgen für zusätzliche Nöte. Ein Arzt im Land ist eine äußerst wertvolle Hilfe. Und auch in Nepal, erzählt Rashmi Sharma, sei die Gesundheitsversorgung prekär.
Es hat ein schwaches Gesundheitssystem. Die meisten Menschen leben von weniger als $1 pro Tag. Die Leute sind arm, die Spitäler sind arm. Aus medizinischer Sicht bedeutet das viele Herausforderungen auf verschiedensten Ebenen.
Working in Nepal is definitely very challenging.
Bernadette Peterhans betreut diesen Masterkurs seit 20 Jahren. Rund 600 Studenten und Studentinnen aus 60 Nationen haben ihn seither besucht. Ägyptische Musliminnen sitzen da neben libanesischen Christen, nepalesische Buddhisten neben österreichischen Atheistinnen.
Ich schaue immer, dass die Gruppen sehr gemixt sind, also dass da verschiedene Erfahrungen, dass verschiedene Länder, weil das gibt dann auch einen spannenden Mix, wenn sie Problemlösungen oder Probleme lösen müssen, kann man das von verschiedenen Seiten her angehen.
Wie kann man, ganz praktisch, eine Impfkampagne zum Beispiel organisieren in einem Land, das weder Geld noch Straßen hat und die meisten Menschen nicht lesen können? Die Probleme, sagt Bernadette Peterhans, seien in vielen Ländern oft dieselben. Doch was sich sehr unterscheidet, sind die Herangehensweisen.
Afrika, auch Asien, die machen, wenn die etwas entscheiden müssen, ist das immer ein Gruppenprozess. Und bei uns ist es ein individueller Prozess. Und da stößt man manchmal schon, auch wenn wir in einen solchen Kontext gehen, zum Arbeiten stößt man da an. Aber auch umgekehrt, wenn die Leute hierher kommen, zu verstehen, dass wir einfach so schnell etwas entscheiden können, das geht manchmal bei ihnen nicht. Und ich glaube, dieses Verständnis versuchen wir zu fördern.
Viele dieser Studierenden steigen auf, wenn sie in ihr Land zurückkehren, in verantwortungsvolle Positionen, oft in Entwicklungsprojekten oder Gesundheitsministerien. Bernadette Peterhans, die immer mal wieder für das Rote Kreuz die Länder bereist, aus denen ihre Studierenden stammen, verfolgt das direkt vor Ort.
Wenn ich irgendwo hingehe, wo ich weiß, dass wir ehemalige Studenten haben, ein Beispiel ist jetzt Nepal, wo wir eine Zusammenarbeit haben. Ich habe alle angeschrieben, es haben sich alle gemeldet, die jemals schon von dort da waren. Und wir haben uns dann für ein Nachtessen getroffen und das war toll, weil die Leute kennen sich normalerweise nicht untereinander, wenn sie nicht im gleichen Jahr da waren. Und das gibt dann einen Effekt, dass die alle wissen nachher, dass sie auch in Basel waren.
Und damit betreibt sie ganz bewusst und ganz gezielt Networking. Kehren wir nochmals zurück nach Ifakara, dorthin, wo Rudolf Geigi den jungen Biologen Thierry Freivogel hingeschickt hatte, um das erste Feldlabor zu bauen und einzurichten. Was dieser tat und auch bald begann, zusammen mit seiner Frau, neben dem Labor eine Schule zu führen und zu betreiben, wo junge Tanganikaner zu medizinischen Assistenten ausgebildet wurden. Dies in enger Zusammenarbeit mit dem Präsidenten des Landes, mit Julius Nyerere, der Wert darauf legte, dass diese jungen Männer nach ihrer Ausbildung nicht alle in die Hauptstadt zogen, sondern aufs Land gingen, wo sie als Barfußdoktoren die dezentrale Gesundheitsversorgung der tanganikanischen Bevölkerung bestreiten sollten. Das Modell wurde immer weiter ausgebaut, Ifakara wuchs und gilt heute als eines der wichtigsten Gesundheitszentren Afrikas. 700 Mitarbeitende arbeiten dort, davon sind 250 Wissenschaftler. Ifakara, kommentiert der Historiker Lukas Meyer, steht exemplarisch für die Grundidee des partnerschaftlichen Wirkens, was unter Marcel Tanner jetzt eine ganz neue Dimension angenommen hatte.
Also Marcel Tanner ist nach Ifakara gereist mit dem Gedanken, dieses Institut in ein tansanisches Institut umzuwandeln. Und mit Antoine de Grimont, dem damaligen Leiter, Direktor des Schweizerischen Tropeninstituts, aber dann natürlich auch mit tansanischen Partnern, hat man das schrittweise so durchgeführt.
Und systematisch wurden vorher die Leute dazu ausgebildet, sowohl unter Freivogel als auch unter de Grimont.
Das gibt ehemalige Direktoren des heutigen Ifakara Health Institute, die dann in den höchsten Positionen sitzen im tansanischen Gesundheitssystem, in der Commission for Science and Technology in Dar es Salaam in Tansania, aber auch als Gesundheitsminister amten. Und das ist natürlich der Erfolg dieser Ausbildung und der Erfolg dieses Loslassen des ehemaligen Tropeninstituts Feldlabors, aber immer noch diese genügende Präsenz, die einem dann auch ein erfolgreiches Arbeiten dann an Ort und Stelle ermöglicht. Und ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel. Und ich glaube auch, das ist der Unterschied zu anderen Instituten im Vergleich jetzt oder ehemaligen Tropeninstituten in Frankreich oder in England, dass halt dieser institutionelle Aufbau wirklich vorangetrieben wurde und auch schlussendlich von Erfolg gekrönt wurde.
Das Wissenschaftsmagazin The Nature hat Ifakara als Perle der Gesundheitsforschung in Afrika bezeichnet und 2008 hat Ifakara den Prinz von Asturien-Preis erhalten in der Kategorie Internationale Zusammenarbeit.
Nord, Süd im gleichberechtigten Dialog.
Es ist einfach großartig, dass wir zusammen sind, alle eben in einem Boot sitzen.
Ein Lehren und Lernen.
Grenzüberschreitendes Denken und Handeln.
Ein Geben und Nehmen.
Weit über Europa hinaus.
Auf beiden Seiten. Mit diesen Prinzipien strahlt das Swiss TPH über die ganze Welt hinaus.
Geschicktes Stricken von soliden Netzwerken. Alle vier Direktoren des Tropeninstituts haben dieses Handwerk sehr gut beherrscht und damit auch politischen Einfluss ausgeübt. Doch, erklärt Marcel Tanner, dies nie zum Selbstzweck.
Die politische Einflussnahme darf nie das Ziel sein. Unsere Arbeit muss die Tatsachen präsentieren mit wissenschaftlichen Grundlagen. Und dann sehen wir, wie diese aufbereitet werden kann in einem Prozess. Und der Trick ist nicht zu sehen, ob es das mehr oder weniger korruptes Regime ist oder ein gutes Regime ist, aber dass man eine Langzeitverbindung hat. Sehen Sie, wir haben einen sehr guten Erfolg in dem, in Tansania, das war eigentlich diese ganze Dank Nyerere, wie er das Land aufgebaut hat, keine Konflikte gehabt hat im Land und alles dergleichen. Wir können zum Telefon greifen jetzt und den Gesundheitsminister ohne Problem anrufen. Das ist sehr gut, aber auch ein Land, das sehr schwierig ist, Postkonfliktsituation wie Tschad, ein Herrscher, der eher kritisch ist, um das mal milde auszudrücken. Und in diesem Land haben wir aber auch den Zugang, weil wir über lange Zeit eben Partner geblieben sind, aber auch klar geblieben sind, dass wir nicht einfach alles mitmachen, was Idris Deby will, sondern dass wir eigentlich uns ganz klar, da ist die Arbeit von Jakob Zinstag sehr wichtig, uns um die nomadische Bevölkerung dergleichen gekümmert und ober eben um diese Tollwut-Fragen. Und ich glaube, das ist das, was der Einflussnahme bringt.
Einfluss entstehe dadurch, dass man eben über lange Zeit Partnerschaft anbietet und diese auch lebt.
Einfluss ist nicht Power und Money, sondern es ist eben dieser Geist des Mutual Learning for Change, miteinander lernen und zu verändern. Wir verlangen immer von unseren Partnern Nachhaltigkeit, oder? Sie sollen zurückgehen in ihre Posten. Aber hier, schauen Sie sich mal an, diese Universitätsatmosphäre und dergleichen, alle bessere Jobs, ich wechsle den Job, ich mache mal das. Und all diese Sprüche, diese modernen, der eine neue Herausforderung und all dieser viel mit Touch, mit Quatsch, der ist Langzeit sich irgendwo einsetzen, ist etwas ganz Entscheidendes, dass man eben Einfluss nehmen kann und verändern kann.
Partnerschaft, Nachhaltigkeit, gemeinsames Lernen und dazu unzählige Projekte in über 60 Ländern. Das hat seinen Preis. Zurzeit beträgt er rund 72 Millionen Franken pro Jahr. Davon bezahlen Bund und Kanton und die Universität Basel 17%, also 13 Millionen. Den ganzen Rest, erzählt Marcel Tanner strahlend, muss das Institut selber erwirtschaften.
Und dann müssen sie gezielt eigentlich ihre Leute anhalten, dass alle sich darum bewerben, entsprechend ihren Fähigkeiten. Nationalfondsprojekte eingeben, die geben zwar nicht sehr viel, aber die sind sehr wichtig für die wissenschaftliche Reputation, aber auch große Teile für die Gates Foundation und dergleichen hinzukriegen. Und dieses Management, das ist das Management, wie sie animieren und selbst dafür bereitstehen, dass man eben diese Gelder eintreibt. Ich habe in vielen entscheidenden Stuff, ich glaube, ich so sagen, habe ich immer nicht gewusst, wie ich das Geld wirklich eintreiben werde, obwohl ich dann Ja gesagt habe und sage, ja, let's go, jetzt machen wir das. Und das ist eigentlich auch dieses das Risiko, nicht das Bankenrisiko, das Risiko nimmt, dass man, wenn man daran glaubt, dass man etwas Solides hat, dass man den Leuten, die man hat, vertraut und dass man eigentlich sagt, jetzt deshalb machen wir das. Und dann muss man sehen, wer es dann am besten eintreibt. Deshalb habe ich oft gesagt, ich fühle mich manchmal oft wie ein professioneller Bettler, oder? Aber ich weiß wenigstens, wo ich den Hut aufstellen muss.
Nein, das Thema Geld treibt ihm keine Sorgenfalten auf seine Stirn, im Gegenteil. Marcel Tanner gerät immer mehr in Fahrt, erzählt, dass unter seiner Führung kein Sponsoring angenommen wird von privaten Firmen, dass sein Institut komplett unabhängig ist, dass weder er noch einer seiner Leute in einem Verwaltungsrat sitzen, dass sie alle weniger verdienen als die Kollegen und Kolleginnen von der Universität und dabei aber höchst motiviert sind.
Der Differenz zwischen dem niedrigsten Lohn und dem höchsten Lohn ist 5,3 der Faktor. Ich meine, das ist etwas, wir haben bewusst, halten wir eigentlich das eng, weil wir eigentlich zusammen im gleichen Boot sitzen, da müssen wir eben auch Platz haben. Oder? Da kann nicht einige oben rausgehen und die anderen fallen unten raus. Und das ist sehr wichtig, dieses Prinzip ist sehr wichtig. Wir machen das nicht, um Gewinn zu maximieren. Wir haben auch kein Problem, wenn befragt wird, wo wir unsere Honorare und dergleichen hingeben. Alle von uns, die hier eine solche Einkommen haben, geben das ans Institut. Wir sind ja 100% bezahlt, wir brauchen keinen Zusatz. Es ist so.
Sehr geehrter Herr Professor,
geschätzte Delegation,
lieber Marcel, also sehr geehrte Herren Regierungsräte,
sehr geehrter Herr Präsident des Kuratoriums,
sehr geehrter Herr Ständerat,
sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrter Herr Botschafter, geschätzter Herr Regierungskollege, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Unabhängig und oft erfolgreich. Das Schweizer Tropen- und Public Health Institut feiert seinen 70. Geburtstag. Morgen am 14. Juni übrigens mit einem Tag der offenen Tür an der Sozinstraße in Basel.
Mein unvermeidliches Zitat bei eigentlich allen Jubiläumsanlässen entlehne ich von Mao Zedong, der einmal gesagt hat, wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, trägt sie am falschen Ort.
Das war eine Passage von Maya Brandle.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.